So, das heutige Predigtthema lautet ja, du bist ein Gott, der mich sieht, der uns sieht. Verbunden mit der Frage, wo geht die Reise hin? Und ich habe mich gefragt, vielleicht ging es euch ja ähnlich, wenn wir das so lesen, vielleicht drüber nachdenken, was kommen uns da vielleicht für Gedanken? Wie geht es uns mit dieser Aussage? Du bist ein Gott, der mich, der uns sieht. Also da ist jemand, der uns immer und überall sieht. Nicht nur ab und zu mal, wenn wir vielleicht einen Termin mit ihm haben, sondern immer, in jeder Sekunde, egal wo wir sind, egal was wir gerade tun und egal, ob wir das gerade wollen oder nicht. Gott sieht uns immer und überall. Wie geht es uns bei dieser Vorstellung? Ist uns das eher unangenehm? Kommt es komisch vor? Macht uns das vielleicht sogar Angst, dass da so ein Aufpasser ist, so ein Lebenscontroller irgendwo im Hintergrund? Oder sehen wir es positiv und freuen uns über einen Vater im Himmel, der liebevoll und der barmherzig auf uns schaut, der es wirklich gut mit uns meint und der auch einen guten Plan für uns und für unser Leben hat und der auch weiß, wo diese Reise hingeht?
Danke, Wilfried, für diese guten einleitenden Worte. Wo geht diese Reise hin? Und wisst ihr, vielleicht erwartet ihr heute von mir am Ende der Predigt, wie etwas funktioniert, wenn ihr so Themen vor euch habt, wo geht die Reise wohl hin? Das werdet ihr von mir nicht bekommen. Aber vielleicht einige Gedanken, die Gott euch heute ins Herz schreibt, wo ihr drüber nachdenken dürft und könnt. Und es gibt immer wieder Veränderungen in unserem Leben. Das ist auch ganz normal. Manchmal sind es größere, manchmal sind das kleinere. Und so ist das einfach. Und ich nehme euch mit auf eine Reise. Ich nehme euch mit auf eine Reise in ein Land, wo gerade die Sonne untergeht. Es ist so ziemlich das letzte Mal, dass ihr die Sonne sehen werdet. Weil sie wird lange Zeit nicht mehr zu sehen sein. Mehr als 10 Monate werdet ihr die Sonne nicht mehr sehen. 3 Monate konntet ihr sie jeden Tag sehen. Jetzt. Und wir fliegen 13.000 Kilometer Richtung Süden. Luftlinie von Selb, 13.974 Kilometer, ganz genau. Ihr seid an einem Ort, wo es jetzt noch Sommer ist. Und wir haben an diesem Ort warme 0 Grad. Und die Durchschnittstemperatur an diesem Ort liegt irgendwo zwischen minus 20 und minus 30 Grad. Und es gibt Tage, da werden Temperaturen gemessen von minus 89 Grad. Da fliegen wir jetzt hin. Und wir befinden uns dann in der Antarktis, auf dem Schelleis. Schelleis heißt, das ist Eis, wo unten drunter Wasser ist, auf einem Eisberg. Und hier leben sie. Hier leben sie. Fred lebt hier, er ist Single. Alice lebt hier auch. Und sie ist auch gut beschäftigt mit ihrer Familie und sie ist junge Mutter. Und viele andere leben hier auch noch, hier auf diesem Eisberg. Und da gibt es die, die sind schon lange dabei. Die kennen diese harten Winterperioden. Und viele kennen auch all die Trampelpfade auf ihrem Eisberg. Sie sind schon oft rumgelaufen und kennen auch die schwierigen Klippen und Ecken. Das kennen sie. Aber da gibt es auch noch die Jungen, Pinguine, die noch nicht so viel Erfahrung haben. Und sie kennen eigentlich bisher nur die Sonne. Sie haben diese kalten Monate noch nie erlebt. Und sie wissen auch nicht, wie groß diese ganze Pinguinfamilie ist. Wie groß die ganze Kolonie ist, das wissen sie nicht. Und sie wissen auch nicht, wo das ganze Essen herkommt, wenn sie jeden Tag den Schnabel aufreißen und es ist einfach da. Warum? Weil Mama und Papa für sie sorgen. Und warum sollen sie sich Gedanken machen, wie groß ist die ganze Pinguinkolonie? Hauptsache, Mama und Papa sind da. Aber irgendetwas stimmt nicht. Irgendetwas ist in Bewegung. Es könnte sein, dass sich Dinge ändern. Vielleicht nicht jetzt, aber in Zukunft. Und Fred ist jemand, der ist gerne mit den anderen Pinguinen zusammen, aber er macht sich auch manchmal schon Gedanken. Er beobachtet die Dinge und guckt immer mal über den Tellerrand hinaus. Auch was so mit dem Eisberg passiert. Und Fred ist einer, der macht sich Gedanken. Geht das alles so weiter? Und Fred weiß auch, Eisberge bleiben nicht immer so. Eisberge können auch schmelzen. Vielleicht nicht schnell, aber langsam. Und er hat schon viele Jahre aufgeschrieben, was da so passiert, wenn er sich bestimmte Dinge mit diesem Eisberg angeguckt hat. Und er denkt, es müsste sich eigentlich irgendwann jetzt etwas ändern. Es kann sein, dass sich die Dinge ändern. Und Fred ist einer, den lässt das nicht los. Und er guckt sich die Dinge wirklich genau an, weil er besorgt ist. Und Pinguine schwimmen nicht so gerne, auch Fred nicht. Aber er hat entschieden, ich muss mir das genau angucken, was passiert da. Und er taucht unter diesen Eisberg. Sogar an die Ecken, wo es richtig kalt im Wasser ist und wo es dunkel ist und wo so mancher von der Kolonie vorher nie war. Und er entdeckt eine Spalte in diesem Eisberg. Und er schreibt immer wieder auf, wie groß diese Spalte ist. Und er stellt fest, sie wird größer, sie wächst. Und er ist der Meinung, wenn hier das Wasser reinkommt und wenn jetzt diese kalte Jahreszeit kommt, dann kann es passieren, dass das Wasser in dieser Spalte den Eisberg sprengt. Unser Eisberg wird zerstört werden. Er schmilzt nicht nur, oder er schmilzt vielleicht ein wenig. Aber wie könnte das jetzt weitergehen? Auf jeden Fall hat er für sich schon mal festgestellt, es wird sich was verändern, weil er hat sich das schon so lange angeguckt, es wird sich was verändern. Es könnte gefährlicher werden. Dieser Meinung ist Fred. Fred ist der Meinung, wir haben hier wirklich ein Problem, um das wir uns kümmern müssen. Da kann ich nicht einfach weggucken und da muss ich auch mit jemand drüber reden. Mit wem kann ich darüber reden, fragt Fred sich. Mit Nono oder mit Buddy oder mit Alice oder dann gibt es noch Luis. Mit wem soll ich über dieses Problem sprechen? Wer hört mir zu? Mit dem Professor, der denkt immer sehr logisch. Der will alles wissen und der weiß auch viel. Der kann gut erklären, er ist ein guter Pinguinlehrer. Aber er fragt immer wieder nach. Er macht manche Dinge wirklich kompliziert. Und er will es wirklich ganz genau wissen. Ob der Professor der Richtige ist für mich, wenn ich mit ihm über das Problem spreche? Oder ist es Buddy? Buddy ist beliebt in der Kolonie. Er hat viele Kontakte. Er fischt nicht immer selber, weil er eigentlich oft versorgt wird, weil er so ein cooler Typ ist. Und er ist charmant, er ist vertrauenswürdig. Viele gehen zu ihm hin und sprechen mit ihm. Er hat gute Kontakte, aber ob Buddy der Richtige ist, wenn ich über dieses lebensbedrohliche Thema rede? Ist Buddy der Richtige? Oder Nono? Nono ist eigentlich der typische Widersacher. Nono ist ein Neinsager. Er ist in der Kolonie für die Wettervorhersage verantwortlich. Okay. Aber wenn ich mit ihm über mein Problem spreche, wird er nicht wieder Nein, Nein sagen? Und keiner weiß genau, woher der Name eigentlich kommt. Die Gerüchte sagen, wie er geboren wurde, waren seine ersten Worte nicht Mama und Papa, sondern Nein, Nein. Oder ist Alice die Richtige? Alice ist eine nette, mitdenkende Pinguindame, die auch mal den Blick über den Tellerrand wagt. Und Alice ist immer interessiert, auch was die anderen Pinguine so machen, was sie tun. Sie ist nicht nur so mit sich selber beschäftigt und sie hört gerne auch mal zu. Und sie kann die Dinge auch gut erklären. Sie kann sie verständlich erklären. Und dann ist da noch Luis. Luis ist schon lange dabei. Luis ist im Pinguinrat. Luis hat viel Erfahrung. Er hat schon viel mitgemacht mit der Pinguinkolonie. Hat schon viel gesehen. Kann viel erzählen von Herausforderungen, von Schwierigkeiten, von Veränderungen. Es gab riesige Wellen, die auf diesen Eisberg zugerollt sind und keiner wusste, ob wir das überleben werden. Wir als kleine Pinguinkolonie. Es gab Jahre, da haben wir die Sonne 11 Monate nicht gesehen. Und Luis hat einen Weg gefunden, wie wir trotzdem überleben und die Sonne im nächsten Jahr wieder angetroffen haben. Und es ging weiter. Und Luis kennt die Winter, die hier in Alaska so kalt sind, dass du alleine nicht überleben kannst. Und er hat uns beigebracht, wie das funktioniert, weil er die Erfahrung hat. Wenn die Stürme kommen, dann stell dich als Pinguin ganz außen hin und schütz die anderen, dass der eisige Sturm nicht alle erfrieren lässt. Und wenn du da 2 Tage gestanden hast, da draußen in diesem Sturm, dann geh 2 Schritte nach innen und wärm dich langsam auf. Und wenn du dann in der Mitte angekommen bist und wenn du da 2 Tage so richtig durchgewärmt bist, weil dich die anderen schützen, dann gehst du nach außen in den Sturm und schützt die anderen wieder. Und wenn du 17 Jahre alt bist, ihr müsst wissen, Pinguine werden 20, 25 Jahre. Wenn du 17 Jahre alt bist, dann musst du nicht mehr an diesen eisigen Rand von unserer Kolonie. Die anderen schützen dich. Aber was du tun kannst, du kannst den anderen Pinguinen erklären, wie es funktioniert, weil du die Erfahrung hast. Und wenn du noch keine 2 Jahre alt bist, weil du noch so klein und so jung bist, dann musst du nicht an diesen eisigen Rand. Aber geh bis zur vorletzten Reihe und guck dir an, wie das funktioniert, wie das die Pinguine machen, die außen stehen und die anderen schützen. Schaut euch das an. Und wenn ihr älter als 2 Jahre seid, dann raus. Dann ist eure Aufgabe, die anderen mitzuschützen. Luis hat viel Erfahrung. Aber Fred hat ja ein ganz anderes Problem und das bespricht er mit Alice. Er bespricht es mit Alice und Alice taucht mit ihm hinunter unter diesen Eisberg und guckt sich das an. Sie ist wirklich interessiert. Sie möchte das verstehen, welche Gedanken sich Fred macht und wo er das Problem wirklich hat. Und sie ist mit ihm gemeinsam jetzt. Sie ist auch beunruhigt und sie denkt, da könnte ein Problem draus werden. Und das betrifft die ganze Kolonie. Und Alice informiert den Pinguinrat. Alice informiert den Pinguinrat. Und Nono sagt zuerst mal, warum sollen wir uns eigentlich überhaupt solche Sorgen machen? Jetzt macht man nicht so eine Panik. Das muss auf jeden Fall geheim bleiben. Nicht, dass das Problem noch größer wird. Und Alice macht jetzt einen Vorschlag. Sie sagt, lasst uns ein Loch in das Eis picken, dass das Wasser raus kann und der Druck sinkt und dass unser Eisberg nicht kaputt gehen kann. Der Professor rechnet. Wenn 65 Pinguine 800 Meter in das Eis picken müssen und jeder Pinguin schafft 3 Zentimeter, dann brauchen wir 412 Tage und dann sind wir tot. Ist das eine Lösung, Alice? Buddy denkt sich, es könnte doch sein, dass ein Eisberg vorbeigeschwommen kommt. Dann müssen wir gar nichts tun. Dann hüpfen wir einfach rüber und der Fall ist erledigt. Warum sollen wir uns so viele Gedanken machen? Und außerdem, wenn die jungen Pinguine das jetzt mitkriegen und wir haben noch keine Lösung, die haben ja schon ein Trauma weg im ersten Jahr, wo sie hier geboren wurden. Louis überlegt. Und er hat auch noch keine Lösung. Wie könnte der nächste Schritt aussehen, wenn wir uns damit beschäftigen? Werden wir im nächsten Sommer die Sonne wiedersehen auf diesem Eisberg? Ich erzähle an der Stelle die Geschichte nicht weiter, weil ich euch die Lösung einfach nicht sagen will. Und ich glaube, so ist es in unserem Leben auch. Es gibt nicht immer gleich eine Lösung. Gott sieht das. Gott sieht das. Und ihr kennt unterschiedliche Situationen in eurem Leben, wo vielleicht Eisberge schmelzen, wo sich Dinge verändern. Ihr seid noch nicht sicher, ob es eine Veränderung wirklich geben wird. Aber ihr habt Bedenken. Und manchmal werdet ihr ins kalte Wasser geschmissen und ihr wisst, da kommt eine Veränderung. Definitiv. Wenn ihr eine Kündigung bekommt, wenn Kinder geboren werden, sind alles Veränderungen. Bei uns geht der hauptamtliche Mitarbeiter. Veränderungen. Wie gehen wir damit um? Welche Schritte gehen wir? Und deshalb habe ich an der Stelle nicht weiter erzählt. Ich weiß nicht, was Louis gemacht hat, was er mit der Pinguinkolonie gemacht hat. Aber die Fragen, die dahinter stecken, sind die gleichen, die wir uns stellen. Und die Leute, die ich euch aufgezählt habe, diese Charaktereigenschaften, kennt ihr vielleicht auch. Es ist unterschiedlich, mit wem ihr euch unterhaltet, mit wem ihr spricht. Schwierigkeiten kommen, Veränderungen kommen. Die Frage, was ist der nächste Schritt, das ist immer eine gute Frage. Aber wir haben oft nicht so schnell diese Lösung. Wie finden wir sie? Was müssen wir noch tun? Was müssen wir lassen? Und was ist jetzt wirklich dringend? Und ich finde das so genial, diese, wir nennen das ja Jahreslosung, aber diese Bibelstelle, die heißt, du bist ein Gott, der mich sieht. Und ich sage das mal nicht nur persönlich jetzt, der nicht nur Frank sieht, sondern Gott guckt auf diesen Planeten. Und er sieht dich in deinem Beruf, er sieht dich in deiner Familie, er sieht dich. Er sieht dich als Student, er sieht dich als Arbeitsloser, als Mama, er sieht dich. Und deshalb finde ich die Jahreslosung so genial. So ein zentrales Thema. Jeder von uns möchte gesehen werden. Wir sind Menschen, die Wertschätzung brauchen. Und Gott spricht uns das zu. Und dieser Bibelvers ist ja schon über 4000 Jahre alt, wo Hagar das erlebt hat in der Wüste. Und diese Fragen, die dahinter stecken, die stellen wir uns auch oft. Hagar hatte sich ja damals etwas verrannt. Und sie war an einer Stelle, wo ihr der Engel Gottes begegnet ist. Und das hat sie dann nachher gesagt. Wow, ich habe etwas erlebt. Gott hat mich gesehen. Und manchmal ist es eben noch nicht so weit, dass wir diesen Satz sagen können. Ja, jetzt hat mich Gott gesehen. Sondern wir fragen vielleicht, was ist erstmal der nächste Schritt? Ich möchte euch einige Beispiele aus der Bibel heute Morgen vortragen, wo es auch Veränderungen gegeben hat, wo es Schwierigkeiten gegeben hat und wo auch nicht immer gleich klar war, was wird man machen und wie wird man sich wohl entscheiden. Und wenn ihr mal die Bibel mit so einem Blick lest, ist das ganz spannend. Da gibt es ganz unterschiedliche Situationen, wo Herausforderungen und Schwierigkeiten im Leben der Menschen eine Rolle spielen. Und in der Bibel geht es ja immer um Menschen und um Gott, um die Beziehung und wie kriegen wir das in unserem Leben hin. Noah. Noah wurde gesagt von Gott, diese Welt wird vernichtet werden. Ich werde niemanden übrig lassen. Und du wirst nur überleben können, wenn du dein ganzes Leben änderst und den Schwerpunkt auf das verlegst, dass du eine Arche baust, weil diese Welt untergehen wird. Josef musste erleben, dass die Frau des Pharao ihn gefragt hat, schlaf mit mir. Was mache ich jetzt? Er war sehr attraktiv, lesen wir in der Bibel. Es wird sich definitiv was verändern, egal ob er ja oder nein sagt. Abraham, das Thema Vertrauen, was Daniel uns letzten Sonntag gesagt hat. Ihm wurde gesagt, geh in ein neues Land, das ich dir zeigen werde. Geh ins Ungewisse. Du wirst erstmal nicht wissen, wo du hingehst, aber geh. Hagar, das ist die Stelle, 1. Mose 16, 13, die Geschichte könnt ihr vorher lesen, die Bibelverse, ist in die Wüste gegangen, weil sie es nicht mehr ausgehalten hat, weil es Stress gab in der Familienumgebung. Die Kundschafter, die das erste Mal in das neue Land gehen sollten, als das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt wurde, hatten sie die Chance, das Land einzunehmen. Und als die Kundschafter das Land angeguckt hatten, haben sie gesagt, wie soll das gehen? Die sind zu groß, das sind zu viele. Gott, wie soll das gehen? Veränderung, sie mussten sich entscheiden. Josef erfährt, meine Verlobte ist schwanger. Was ist denn jetzt los? Josef denkt vielleicht, ich war es nicht. Was mache ich jetzt? Ganz neue Situation. Veränderung. Wie ich mich vorbereitet habe, habe ich gedacht, wir lesen so schnell manchmal über die Bibelstellen drüber. Da sind manchmal Tage, Wochen zwischen, wo Menschen sich auch den Kopf zerbrochen haben. Und wo Josef gesagt hat, wie geht das? Was soll ich jetzt machen? Veränderung. Jesus trifft die ersten Jünger und sagt zu ihnen, wollt ihr eigentlich weiter Fische fischen oder Menschen fischen? Dann wird sich was verändern. Jesus stirbt am Kreuz und die Menschen, mit denen er viel Zeit verbracht hat, sind am Boden zerstört und fragen sich, und nun? Ich habe alles hinter mir gelassen. Ich bin ihm nachgefolgt. Und jetzt hängt er am Kreuz und ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ist das Veränderung, wenn du sowas erlebst? Und als ich mir über diesen Bibelvers ja Gedanken gemacht habe, ist mir natürlich auch die Gemeinde eingefallen. Und Gott sieht auch Gemeinde, natürlich. Und Gott wollte und will Gemeinde, weil er die Menschen liebt und braucht. Sie sind seine Füße hier auf diesem Planeten. Und sie sind ihm nicht egal. Und deshalb ist Gott die Gemeinde auch nicht egal. In Matthäus 18, Vers 20 steht, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, bin ich mitten unter ihnen. Das ist die kleinste Kirche, die es gibt. Zwei oder drei ist Gott mitten unter ihnen. Kirche hängt nicht vom Gebäude ab und auch nicht von der Anzahl. Es gibt Kirche mit zwei Personen. Hat euch das schon mal jemand gesagt? Kirche heißt nicht, ihr müsst 5000 Leute in einem Gottesdienst haben. Darauf kommt es bei Gott nicht an. Wo zwei oder drei in seinem Namen zusammen sind, bin ich mitten unter ihnen. Und Gott ist Gemeinde nicht egal und er guckt sie an und manchmal hält er Gemeinde auch den Spiegel vor, weil er sie sieht. Die sieben Sendschreiben in Offenbarung 2, Vers, in Offenbarung 2 und 3, Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes. Gott ist das nicht egal. Manche hat er gelobt. Bei manchen hat er gesagt, schon ganz okay, da geht noch was. Bei manchen hat er gesagt, wenn ihr so weitermacht, können wir nicht zusammenbleiben. Gott guckt Gemeinde an. Ihm ist das so wertvoll und so wichtig. In Epheser 1, 23 steht der Bibelvers, die Gemeinde ist sein Leib. Er, der alles zur Vollendung führen wird, lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Es geht immer um die Beziehung zu Gott. Das hat nie was mit Menschen zu tun. Kirche und Gemeinde. Es ist seine Herde. Es ist sein Leib, wie es hier steht. Und den krassesten Vers, den ich für mich gelesen habe in den letzten Tagen, wo Paulus bekennt, welche Schuld er auf sich geladen hat, als er die Gemeinde Gottes verfolgt hat. Da steht verfolgt. Eigentlich hat er dafür gesorgt, dass Menschen getötet wurden. 1. Korinther 15, Vers 9 sagt Paulus von sich, ich bin der Allergeringste unter den Aposteln. Ich verdiene es überhaupt nicht, Apostel zu sein. Denn ich habe, und jetzt kommt's, die Gemeinde Gottes verfolgt. Wisst ihr, das ist ein Schuldbekenntnis von jemand, der verstanden hat, ich habe so einen riesigen Fehler gemacht in meinem früheren Leben. Ich habe die Gemeinde Gottes verfolgt und Menschen umgebracht, für die Gott seinen Sohn auf diesen Planeten geschickt hat. Gott ist Gemeinde wichtig und er sieht sie. Und er passt auch auf sie auf. Zu Petrus sagt er in Matthäus 16, 18, und ich sage dir, Petrus, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Gott will seine Gemeinde bauen, nicht irgendjemand anderes Gemeinde. Und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Wir hören oft, wo Kirchen sich spalten und solche Themen. Wisst ihr, ich glaube, du kannst die Gemeinde Gottes nicht zerstören, weil Gott passt auf sie auf. Und Menschen, die Gemeinde leiten und Verantwortung tragen, müssen da sehr aufpassen, ob sie dazu beitragen, dass Menschen zerstört werden, weil Gott für sie bezahlt hat. Und wenn wir da einen Fehler machen, dann ist sowas grausam. Und das hat Paulus erkannt und das ist immer wieder wichtig, wenn wir zusammenkommen, über Dinge reden, die auch manchmal nicht so einfach sind. Können Gemeinden auch so schmelzende Eisberge haben, wo irgend so eine Felsspalte ist und jemand sagt, oh, wenn das jetzt da reinkommt, dann fliegt uns was um die Ohren? Ich glaube, ja. Wir haben ja auch unsere Geschichte hier in der EFG selbst. Wir sind vom Brüderrat zur Ältestenschaft gekommen. Das ist eine Veränderung gewesen, wo wir auch einen Weg gegangen sind. Wir sind von einer kleinen Gemeinde da hinten, wo jetzt die Bennys, wo sich das Ben trifft, sitzen wir jetzt hier. Da hat es Menschen gegeben, die über Veränderung nachgedacht haben und gesagt haben, wir sollten einen neuen Schritt wagen. Sonst würden wir hier nicht sitzen. Das war Veränderung hier in der EFG selbst. Und es hat Veränderung gegeben mit der Namensgebung. Es gibt jetzt das Christusforum, vormals Brüdergemeinde. Eine Veränderung gewesen, die auch was mit jedem gemacht hat. Wie stehe ich dazu? Wir haben das Thema Frau gehabt, dass wir sagen, ja, wir sehen das so, dass Frauen auch in ihrer Begabung leiten dürfen und sollen. Und jetzt? Was ist nach dem 31.10.2023? auch wieder eine Veränderung. Aber Gottes Gemeinde ist immer unterwegs. Es wird nie einen Stillstand geben. Und wenn, dann sollten wir uns mal Gedanken machen, wenn es einen Stillstand gibt. Weil wenn wir einen Auftrag haben, dass wir Menschen erreichen, die Gott nicht kennen, und es gibt noch so viele, dann hat das doch immer mit Veränderung zu tun. Und wie ist das weitergegangen bei denen, denen Gott diese Frage gestellt hat? Angefangen bei Noah. Noah hat seine Familie zusammengetrommelt. Er hat diese Herausforderung angenommen und er hat gesagt, ja, ich baue diese Arche. Ich mache das zur Priorität. Wenn Gott sagt, er wird diesen Planeten vernichten, dann habe ich hier die Chance zu überleben. Und ich ändere meine komplette Lebensphilosophie. Ich baue eine Arche. Josef blieb treu und schlief nicht mit der Frau des Pharao. Josef hatte seine Werte und hat gesagt, nein, das mache ich nicht. Und dafür hat er bezahlt. Zwei Jahre Knast. Abraham hat sich entschieden und vertraute Gott. Hat so viel hinter sich gelassen und ist mit seiner kompletten Sippe losgegangen. Und Hagar, du bist ein Gott, der mich sieht. Die Geschichte, ich weiß nicht, ob ihr sie schon mal durchgelesen habt. Macht das mal. Hagar ist den Weg zurückgegangen. Das war die Lösung für sie. Was hätte sonst in der Wüste mit ihr passieren sollen? Wüstenzeiten sind oft Entscheidungszeiten in der Bibel. Und sie ist zurückgegangen und das war kein einfacher Weg für sie. Wieder mit den Leuten zusammenarbeiten, wo es so schwierig war und Stress gegeben hatte. Die Kundschafter, die das erste Mal das neue Land in Augenschein genommen haben, als sie aus Ägypten ausgezogen sind, haben die falsche Entscheidung getroffen. Sie haben gesagt, nein, das schaffen wir nicht, das machen wir nicht. Da sind Riesen in diesem Land und sie haben Gott nicht vertraut. Und die Konsequenz war, das Volk Israel in Summe ungefähr sind sie 40 Jahre durch die Wüste gelaufen. Sie hätten schon früher da sein können. Weiß nicht, ob ihr euch das mal gefragt habt. Sie hätten schon früher da sein können, aber sie mussten eine Lernkurve machen. Und manchmal geht Gott Umwege mit uns. Josef, der diese Situation mit Maria überhaupt nicht verstehen konnte und wahrscheinlich auch wahnsinnig enttäuscht war, vielleicht sogar sauer, ich weiß es nicht, als Maria gesagt hat, sie ist schwanger. Da musste sogar ein Engel kommen und ihm das erklären und hat die Situation klargestellt. Und einige Jünger, die damals dabei waren, wo es hieß, ja, da sind jetzt so viele Leute, die hören Jesus zu, die haben Hunger, macht sie satt. Die haben Jesus das gegeben, was sie hatten, 5 Brote und 2 Fische. Und durch ein übernatürliches Ereignis, du kannst es Wunder nennen, sind 5000 Leute satt geworden, obwohl sie vorher gesagt haben, wie soll das gehen? Und die Jünger, die vor dem Kreuz standen und die überlegt haben, wie soll das jetzt weitergehen? Was ist der nächste Schritt? Was ist die Lösung? Das hat schon noch etwas gedauert. Es musste noch die Auferstehung kommen und es musste auch noch Pfingsten kommen, dass der Heilige Geist kommt. Aber dann bauten sie Kirche und Gemeinde. Sie bauten Kirche und Gemeinde und niemand hat sie mehr gestoppt. Lest euch mal die Bibliografien der ersten 12 Jünger durch. Und wenn ihr den Geschichtsbericht von Eusebius lest, der steht nicht in der Bibel, aber ist belegt. Petrus ist so gestorben, wie Jesus ihm das prophezeit hat. In Johannes 21 prophezeit Jesus, Petrus, du wirst als Märtyrer sterben. Und Petrus musste zusehen, wie seine eigene Frau ans Kreuz geschlagen wurde, bevor er starb. Und Jakobus wurde enthauptet. Aber er hat nie aufgehört, Gemeinde zu bauen. Das hat sich so tief in ihrem Herzen verankert, dass ihnen das so wertvoll war. Das war ihr Wert, da haben sie für vieles, auf vieles verzichtet. Und Andreas wurde auch in der Nähe von Athen gekreuzigt. Stress in den Gemeinden hat es auch gegeben. In Antiochien hatte man die Frage damals, wie ist das jetzt mit der Beschneidung? Jetzt haben sich Leute bekehrt, die keine Juden waren, die waren nicht beschnitten. Und das hat zu einer Situation geführt, das hätte die ganze Gemeinde spalten können. Schwierige Situation. Und als ich mir das angeguckt habe, habe ich gedacht, wow, das war die erste Gemeindeberatung. Die Gemeinde in Antiochia, das müsst ihr euch jetzt merken, das ist keine Geschichte des 20. Jahrhunderts Beratung. Das hat es schon damals gegeben. In Antiochien hat es Stress gegeben in der Gemeinde. Die konnten sich nicht einigen, sollen wir jetzt diese neu bekehrten Heiden, sollen wir die jetzt beschneiden, die Männer, oder nicht? Eine Lehrfrage. Die konnten sich nicht einigen. Was haben sie gemacht? Sie sind zu zweit in die Gemeinde nach Jerusalem gefahren und haben sich mit den Ältesten zusammengesetzt und haben das ganze Thema ausdiskutiert. Und als sie dieses Thema ausdiskutiert hatten und einig waren, haben sie gesagt, jetzt schreiben wir das auf und wenn ihr wieder nach Antiochien fahrt, erklärt ihr das den Geschwistern in Antiochien. Und sie haben damals gesagt, das ist in Ordnung. Wie sie das geschrieben haben, lest es ruhig mal nach in der Apostelgeschichte. Und weil das Schriftstück, weil sie gedacht haben, naja, das Schriftstück alleine reicht wahrscheinlich nicht aus, um jemanden zu überzeugen, da haben sie gesagt, pass auf, wir geben euch Judas und Silas mit und die erklären das auch noch. Also was war das? Eine Gemeindeberatung. Und so ist die Gemeinde in Antiochien wieder auf einen guten Weg gekommen. Ich weiß nicht, wo dein Eisberg ist. Ich weiß nicht, ob bei dir etwas schmilzt oder ob es eine Felsspalte gibt. Ob Dinge anstehen, die dir Kopfzerbrechen machen und wo du überlegen musst, mit wem spreche ich damit überhaupt. Aber solche Situationen passieren immer wieder. Vielleicht nur einmal im Jahr, vielleicht einmal im Monat. Vielleicht bist du so unter Stress im Moment, dass du denkst, im Moment ändert sich jeden Tag was. Und manchmal wissen wir auch nicht, wie die Lösung aussieht. Und ich habe euch hier auch keine Generallösung jetzt an die Beamerwand geworfen. Warum? Weil es so unterschiedlich ist. Auch wie bei all den Aufzählungen, die ich aus der Bibel euch mitgegeben habe. Aber das große Thema ist, mit welchen Werten bin ich unterwegs, wenn ich nach Lösungen suche? Und nehme ich Gott damit rein? Ist er derjenige, der in meinem Leben mitbestimmen darf? Und eine gute Frage, die Gott immer wieder stellen darf, ist, und das hat er auch zu Hagar gesagt, bevor sie dann gesagt hat, ja, du bist ein Gott, der mich gesehen hat, der mir eine Lösung gegeben hat, auch wenn es schwer war, den Weg zurückzugehen. Aber er hat Hagar gefragt, wo kommst du her und wo willst du eigentlich hin? Sich mal über die Situation Gedanken machen. Die Frage hat der Engel Gottes damals Hagar in der Wüste gestellt. Und Wüstenzeiten sind manchmal wertvoll, weil wir oft so schnell unterwegs sind. Und vielleicht nehmt ihr das eine mit, dass es manchmal nicht die schnellen Lösungen sind, die wir gerne hätten und schnell finden, dass das Leben wieder ruhig weitergehen kann. Aber ich möchte euch Mut machen, als Christen und als Gemeinde, lebt mit dieser heiligen Unzufriedenheit. Es ist gefährlich, sich in Sicherheit zu wiegen, auch als Gemeinde. Wir sind unterwegs und wir haben einen Gott, der auf uns aufpasst. Wir dürfen Fehler machen. Hagar hat auch einen Fehler gemacht. Wir dürfen daraus lernen. Und Paulus hat viele Fehler gemacht und hat sie eingesehen, hat gesagt, okay, und jetzt mache ich das anders. Und das gilt uns und mir und dir und uns als Kirche und Gemeinde immer wieder. Und für dein persönliches Leben wünsche ich dir heute Morgen, dass du dir diesen Fragen stellst und dass du da nicht wegläufst. Weil manchmal holen dich dann solche Sachen ein. Weil was wäre, wenn der Eisberg wirklich in die Luft fliegt? Und welche Fragen stellt dann die Pinguinkolonie? Und davon möchte ich euch einfach bewahren. Stellt euch gute Fragen für euer Leben. Wo komme ich her? Wo will ich hin? Was ist mir wirklich wichtig? was kann ich auf die Seite schieben? Und glaub mir, Gott sieht dich. Er spricht vielleicht nicht gleich persönlich zu dir. Aber das, was er in dein Herz reinschreibt und deine Gedanken, die du bekommst und die du hast, und wenn du in seinem Wort Gottes liest, sind so wertvoll. Das wünsche ich dir, dass du diesen nächsten Schritt mutig tun kannst. Und wenn du den nicht alleine tun willst oder kannst, dann such dir jemand. Ja, es gibt unterschiedliche Charaktere, so wie ich sie euch aufgezählt habe. Nicht jeder passt zu jedem. Aber du musst doch nicht alles alleine machen. Und dazu möchte ich euch heute Morgen Mut machen und Gottes Segen wünschen in der nächsten Woche. Amen.